Jan Ross, Bildung, eine Anleitung. Was haben die Werke von Nietzsche, Platon und Bach uns heute noch zu sagen? Braucht man Bildung überhaupt? Jan Ross ist überzeugt, ja. Denn das Wissen früherer Zeiten könne auch heute noch hilfreich sein, um aktuelle Probleme zu lösen, den eigenen Horizont zu erweitern und die Seele zu trösten. Aber die Welt der Bildung ist groß. Wo also anfangen und was auslassen? Die Blinks zu Bildung, eine Anleitung, geben eine Übersicht über die Säulen westlicher Bildung, von den antiken Griechen über Wissenschaft und Philosophie bis zur Musik. Du erhältst Tipps, wo und wie du deine eigene Bildungsreise beginnst, ohne dass es anstrengend und mühsam wird. Und erfährst, warum Lesen zu Recht als Königsweg der Bildung gilt. Blink Nummer 1. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit verleiht dem gegenwärtigen Leben Tiefe. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin herrscht eine hohe Promidichte. Wer hier spazieren geht, darf sich den großen deutschen Denkern verbunden fühlen. Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Anna Segers und Heinrich Mann. Philosophen wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Johann Gottlieb Fichte. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sie alle haben sich posthum an diesem Ort versammelt. Der Liedermacher Wolf Biermann spazierte früher regelmäßig zwischen den Gräbern entlang und schrieb darüber sogar ein Lied. Darin erwies er Luxemburg und Liebknecht seinen Respekt und nahm sie als seine ideologischen Eltern in Anspruch. Denn wer sich mit der Vergangenheit und ihren Debatten befasst, macht Vorfahren zu Vorgängern. Anders ausgedrückt, wer das Gedankengut vergangener Tage aufnimmt, verbrüdert und verschwistert sich mit Seelenverwandten über den Tod hinaus. Das mag pathetisch klingen, aber die Vergangenheit ist eine Quelle von Kraft und Inspiration und deswegen der Kern von Bildung. Wir Menschen neigen allerdings dazu, uns auf die Gegenwart zu fixieren, auch auf die Gefahr hin zu verblöden. In Kreativagenturen wird zum Beispiel seit einigen Jahren eifrig über Storytelling diskutiert. Existieren dafür nicht bewährte Muster oder Strukturprinzipien, die man sich zunutze machen könnte? Offensichtlich hat hier niemand von Aristoteles' Poetik, circa 335 vor Christus, gehört, wo der griechische Philosoph bereits vor mehr als 2500 Jahren Handlungs- und Erzählschemata identifizierte. Das scheint in Marketingkreisen allerdings in Vergessenheit geraten. Dabei müssen wir nicht bei Null anfangen, sondern können auf dem Wissen und den Erfahrungen früherer Generationen aufbauen. Die Besinnung auf die Vergangenheit hilft auch, sich von herrschenden Stimmungen und gesellschaftlichen Mächten unabhängig zu machen und innere Freiheit zu bewahren. Wolf Biermann, vom DDR-Regime geächtet, sah sich selbst als Linker. Im geistigen Austausch mit früheren kommunistischen Denkern konnte er sich seiner Identität versichern. Um die Vergangenheit zu schätzen, muss man kein Traditionalist sein. Erinnerung ist eine progressive Kraft, die von Konservativen genau wie von Revolutionären zur Befeuerung der eigenen Sache genutzt wird. Für Bürgerrechtler, Feministinnen, Gewerkschaftler oder Schwulen- und Lesbenaktivistinnen spielt die Vergangenheit ihrer Bewegungen immer eine wichtige Rolle. Sie bauen auf ihr auf und setzen die Arbeit ihrer Vorgängerinnen fort. Geschichtsbewusstsein steht also nicht im Widerspruch zu Fortschritt. Im Gegenteil. Vergessen fördert Stillstand. Blink Nummer 2. Lesen ist ein oft missverstandener Zugang zum Reich der Bildung. Was verbindet Songs von David Bowie und Leonard Cohen? Sie sind wahrscheinlich schwerer zu verstehen als Liebesgedichte von Goethe oder Geschichten von E.T.A. Hoffmann. Und trotzdem haftet ernstzunehmender Literatur der Ruf an, mühsame Lesearbeit zu sein. Zu Unrecht. Das literarische Erbe der Menschheit enthält auch leichter verdauliche Schätze. Die Romane von Tolstoi und Dostojewski bringen es zwar auf etliche Seiten, lesen sich aber auch für Laien wie im Flug. Und wer doch dünnere Bücher bevorzugt, wird mit den Erzählungen von Guy de Maupassant aus dem 19. Jahrhundert glücklich. Oder kann den Geschichten von W. Somerset Maugham aus dem frühen 20. Jahrhundert etwas abgewinnen. Aber ja, es gibt Bücher, die Arbeit machen. Abhandlungen des englischen Philosophen John Locke oder des französischen Vordenkers Alexis de Tocqueville sind anspruchsvoll. Wobei, sie lesen sich auch nicht schwieriger als so mancher Unternehmensbericht. Und der intellektuelle Gewinn der Lektüre reicht deutlich weiter als bei den meisten Bürodokumenten. Lesen lohnt sich also in jedem Fall. Man schlägt den Buchdeckel auf und schon hat man Raum und Zeit überwunden. Das Vergangene wird zur Gegenwart, unbekannte Welten rücken nah und neue Ideen warten darauf, weitergesponnen zu werden. Natürlich gibt es auch andere Wege, um zu lernen, über Vorbilder, über Erfahrung, durch Reisen. Auch Musik, Film und Theater bilden. Aber Lesen ist und bleibt ein besonders intensiver Weg. Denn man sieht, hört und versteht besser, worüber man gelesen hat. Es ist übrigens nicht notwendig, jede Zeile in einem Buch zu verstehen. Falls man einer unverständlichen Stelle begegnet, hilft es oft am besten, einfach weiterzulesen. Meist werfen die folgenden Passagen ein aufklärendes Licht auf die Problemstelle zurück. Und sollte ein Buch einmal völlig unverständlich oder langweilig bleiben, ist es ein Zeichen eines souveränen Lesers, den Buchdeckel entschlossen zuzuklappen. Die Herausforderung beim Lesen ist nicht, verständliche Literatur zu finden, sondern sich im Alltag die Zeit für Bücher zu nehmen. Und damit das Gelesene nicht einfach in der Erinnerung verblasst, ist die aktive geistige Auseinandersetzung mit Tolstoi, Goethe und Co. gefragt. Wer Randnotizen macht, hat es leichter, die neuen Gedanken aufzunehmen. Und bei großen Lektürebrocken kann man ein Lesetagebuch nutzen, um Argumente zu reflektieren und eigene Perspektiven zu entwickeln. Der Dialog mit den Büchern muss auch keine einsame Angelegenheit bleiben. Am meisten hat von Literatur, wer sich mit anderen austauscht, zum Beispiel in Online-Foren, bei Meetups oder über Kundenrezensionen beim Online-Buchhändler seines Vertrauens. Blink Nummer 3. Die alten Griechen lehren uns kritisches Denken und den Blick hinter die Fassade. 10 Jahre tobte der Trojanische Krieg im 8. Jahrhundert vor Christus. Wie sollte ein Geschichtsschreiber darüber berichten? Homer versucht erst gar nicht, eine Chronologie zu erstellen, sondern konzentrierte sich auf das letzte Kriegsjahr und spann seine Erzählung um einen Protagonisten, Achilleus, herum. Dieses Talent der alten Griechen, komplexe Vorgänge auf das Wesentliche zu reduzieren, ist bis heute ungeschlagen. Ihr Wissen gilt als Inbegriff von Bildung. Und sie haben weit mehr als Poesie hinterlassen. Ihre Philosophen nahmen eine kritische Distanz zu Religion und Tradition ein und ermutigten das Individuum, sich eigene Gedanken zu machen und Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden. Damit legten sie den Grundstein für die Aufklärung im Europa des 18. Jahrhunderts. Auch die moderne Physik wäre ohne die griechischen Philosophen undenkbar. Atomisten wie Demokrit erklärten zum Beispiel, die Welt bestünde aus kleinsten, unteilbaren Partikeln. Die Pythagoreer wiederum erklärten die Welt und den Lauf der Himmelskörper mithilfe von kosmischer Zahlenmetaphysik. Und wenn ihr Ansatz mystisch war, bildet er doch die Basis des mathematischen Naturverständnisses und ist Vorläufer unserer modernen Physik. Das kritische Denken wandte sich von der Natur dann bald der Gesellschaft und Politik zu. Die Sophisten stellten die Gesetze in Frage. Waren sie Ausdruck von Gerechtigkeit oder doch ein Diktat der Mächtigen? Ist Recht nur eine Frage des Standpunkts? Mit solchen Fragen ermutigten sie die Bürger in der jungen Demokratie Athens zum freien Denken. Platon hingegen verurteilte die Sophisten als intellektuelle Verführer und warb stattdessen für seine Idee eines strikt kontrollierten Philosophenstaats. Die Antike macht den Pendelschlag der Ideen sichtbar. Aufklärung und Gegenaufklärung lösen sich ab. Mal herrschen linke Ideen vor, mal rechte. Bis heute. Die Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno im 20. Jahrhundert erklärten mit diesem Motiv, wie die Moderne in die Barbarei der Nazizeit umschlagen konnte. Viele Denkwerkzeuge der Griechen sind bis heute aktuell. Der Geschichtsschreiber Thukydides, der 431 vor Christus über den Krieg zwischen Sparta und Athen berichtete, führte als erster die Unterscheidung zwischen Anlass und Grund ein. Der Kriegsausbruch sei durch eine Belanglosigkeit geschehen. Der wirkliche Konfliktgrund liege tiefer, im Erstarken Athens, das den Spartanern Angst gemacht habe. Jahrtausende später lässt sich nach diesem Modell auch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs erklären. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand war zwar Anlass des Kriegs, der Grund lag jedoch im instabilen Kräfteverhältnis der europäischen Mächte und in den Ambitionen des Deutschen Reichs. Wer sich mit der antiken Philosophie beschäftigt, erhält viele Ansätze, um heute, 2500 Jahre später, hinter die verwirrenden Phänomene der Wirklichkeit zu schauen und ihre Tiefenstruktur zu erkennen. Blink Nummer 4. Wissenschaft und Philosophie verändern das menschliche Selbstverständnis. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Mit dieser Erkenntnis brachte Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert das damalige Weltbild der Menschen zum Einsturz. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, sah darin die erste große Kränkung der Menschheit. Die zweite Kränkung habe Charles Darwin mit der Erkenntnis verursacht, dass der Mensch vom Affen abstamme. Die dritte Kränkung will Freud selbst verursacht haben, indem er herausfand, dass das Seelenleben des Menschen weitgehend seinem Bewusstsein entzogen ist. Muss man Freuds Kränkungstheorie zustimmen? Nein. Aber sie ist ein gutes Beispiel dafür, welche Art von wissenschaftlicher Erkenntnis so relevant ist, dass sie zur Bildung gehört. Nämlich die, die das Selbstbild des Menschen verändert. Unser heutiges Bildungsverständnis ist sehr geisteswissenschaftlich geprägt. Entsprechend geht es bei Bildung weniger um die Dinge an sich oder um mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um das, was den Menschen ausmacht, was ihn antreibt und was er geschaffen hat. Natürlich können auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse das menschliche Selbstverständnis verändern und gehören dann zur Bildung. Ein aktuelles Beispiel ist die digitale Technologie. Solange sie nur Prozesse beschleunigte, war sie keine Angelegenheit von Allgemeinbildung. Programmieren zu können, galt nicht gerade als Bildungsleistung. Doch mit der künstlichen Intelligenz wird unsere Rolle als Menschen in Frage gestellt. Sich mit ihr auseinanderzusetzen, ist somit Teil von Bildung. Neben den Wissenschaften gehört auch die Philosophie zu den klassischen Bildungsgütern. Sie hat das Selbstbild des Menschen mehr als einmal auf den Kopf gestellt. Mit welchen Philosophen die Beschäftigung lohnt, lässt sich allerdings schwer sagen, schon wegen der chronischen Ergebnislosigkeit dieser Disziplin und der Umstrittenheit ihrer Theorien. Zu den Philosophen der ersten Güte gehört auf jeden Fall Immanuel Kant. Mit seiner These, dass die Welt in unserem Kopf entsteht und es keine objektive Wirklichkeit gibt, revolutionierte der preußische Philosoph das Denken der Menschen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Bisher hatte man angenommen, dass es darum gehe, die äußere Welt zu erkennen. Kant rückte den Menschen in den Mittelpunkt des philosophischen Kosmos. Aus der Subjektivität der Wirklichkeit folgte für ihn jedoch nicht, dass jeder tun und lassen konnte, was er wollte. Er formulierte stattdessen seinen berühmten kategorischen Imperativ. Jeder Mensch soll so handeln, dass seine Maxime auch allgemeines Gesetz werden könnte. Blink Nummer 5. Bildende Kunst lässt die Welt in einem neuen Licht erscheinen. 1894 erschien der erste Band von Das Dschungelbuch. Für den Autor Rudyard Kipling waren die Urwälder Indiens ein aufregender Ort, dessen Exotik er in seinen Erzählungen um das Findelkind Mowgli einzufangen versuchte. 2002, gut 100 Jahre später, reiste der indische Maler Baju Shyam für eine Restaurantdekoration nach London und hielt seine Eindrücke von der britischen Metropole in einer Sammlung von Bildern fest, die er Londoner Dschungeltagebuch taufte. Als Mitglied der indigenen Gond war Baju Shyam ein naturnahes, einfaches Leben gewöhnt. Und so erschien ihm London wie eine urbane Mythenlandschaft. Die U-Bahn wurde zum schlangenartigen Erdwurm, die multitaskende europäische Frau zur vierarmigen Göttin. Die Uhr von Big Ben verwandelte er in das Auge eines Hahns, der bei den Gond als Uhr dient. Kunst spiegelt die Realität, aber sie geht über die bloße Abbildung hinaus, fügt ihr durch die Perspektive des Künstlers eine weitere Dimension hinzu. Und genau diese neue Dimension ist das Einzige, was an der Kunst wirklich wichtig ist. Darin unterscheiden sich die alten Meister nicht von der heutigen Avantgarde. Stile, Künstler, Epochen, all das ist nicht entscheidend. Sicher, es ist nützlich, den historischen und geistesgeschichtlichen Kontext eines Werks zu kennen und seine Machart zu verstehen, um es besser einordnen zu können. Wer mehr weiß, sieht auch mehr und weiß das Geschehene mehr zu schätzen. Aber am Ende geht es darum, sich für das Unerklärliche und Zauberhafte zu öffnen, das in jedem Werk steckt, und den Anblick einfach zu genießen. Darum ist es gut, möglichst viel Kunst kennenzulernen, den eigenen Geschmack auszubilden und einfach mal mit neugierigem Blick vor impressionistischen Gemälden zu stehen oder aufmerksam die Installationen zeitgenössischer Künstler zu betrachten. Das tat auch Johann Wolfgang von Goethe. 1788 stahl er sich von seinem Posten am Weimarer Hof davon und reiste nach Italien, um seinen Kunstgeschmack zu verfeinern. 2 Jahre verbrachte er jenseits der Alpen, wo er Kathedralen und Kapellen, venezianische Paläste und toskanische Plätze bestaunte. Eine prägende Erfahrung. Zurück in Weimar gestand er einem Vertrauten später, er habe nach Italien nie wieder einen rein glücklichen Tag gehabt. Blink Nummer 6. Musik überwindet die Begrenztheit der Sprache. Bei Gemälden schauen wir mit Abstand auf die Werke. Bei Literatur bleiben wir Beobachter unserer inneren Szenen. Nur bei Musik sind wir mittendrin. Das ist das Besondere an ihr, und entgegen der landläufigen Meinung ist keinesfalls nur klassische Musik Bildungsgut. Auch Blues und die Beatles gehören zum Menschheitserbe. Klassische Musik ist heutzutage sogar eher ein Nischenphänomen. Andererseits haben die jahrhundertealten Kompositionen bis heute nichts von ihrer Lebendigkeit verloren und bergen immer noch magisches Klangpotenzial. Gerade die instrumentalen Stücke bieten reichlich Stoff für intellektuelle Deutung und Diskussionen über ihre historische Verortung. Paradebeispiel dafür sind die Kompositionen von Richard Wagner. Er selbst war ein umstrittener Kopf. Manche sagten ein menschliches Monster. Antisemit und Lieblingskomponist von Adolf Hitler auf der einen Seite, feinsinniger Tonmaler auf der anderen. Vom frustrierten Gesellschaftshasser entwickelte er sich zum Hofkomponisten von Bayernkönig Ludwig II., von dem er sich großzügig aushalten ließ. Es gibt bei klassischer Musik viel zu hören, aber auch zu denken. Was interessant ist, wer sich ältere Interpretationen einzelner Kompositionen durchliest, merkt schnell, dass man den Worten ihre Entstehungszeit anmerkt. Im Vergleich dazu wirkt die Musik selber fast zeitlos. Zumindest altert sie viel langsamer als die Sprache. Das mag ein Grund sein, warum klassische Kompositionen immer noch einen festen Platz in unserer heutigen Kulturlandschaft haben. In Kinofilmen kommen jahrhundertealte Stücke zum Einsatz. Bachs Matthäus-Passion bildet den Hintergrund für die Eröffnung von Martin Scorseses Gangsterfilm Casino. Also sprach Zarathustra, hört man in Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum. Und in Francis Ford Coppolas Apocalypse Now sorgt der wagnerische Walkürenritt für eine Extradosis Dramatik. Klassische Musik ist also kein Elitephänomen. Das konnte man vor einigen Jahren auch im Netz beobachten, als Menschen auf der ganzen Welt sich zu Gesangsflashmobs zusammenfanden. Mitten im Bahnhof oder auf dem Rathausplatz einer hektischen Metropole hielten die Menschen plötzlich inne und stimmten die »Ode an die Freude« von Beethoven oder Händels »Halleluja« an. Sie rührten damit nicht nur Passanten zu Tränen. In unzähligen Online-Kommentaren konnte man nachlesen, dass auch Menschen, die sich sonst nicht für Klassik begeistern, die Musik für ihre überirdische Schönheit lobten. Tausende fühlten sich von den Klängen motiviert, über die versöhnende Kraft der Musik für den Weltfrieden zu philosophieren. Du siehst, die klassische Musik hat bis heute nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Blink Nummer 7. Der Einstieg in die eigene Bildungsreise darf leicht und von Vorlieben geleitet sein. 6 Sätzen. Unser Bild von Bildung ist von der Schule geprägt, vom Pauken für Klausuren und von der Angst vor schlechten Noten. Dabei darf Bildung leicht sein und Freude machen. Es ist völlig in Ordnung, Bücher zu lesen, die man einfach spannend und unterhaltsam findet oder sogar als trivial einstuft. Das heißt nicht, dass sie nicht bilden. Es gibt jedoch einige Meisterwerke, die Bildungsneugierigen einen tollen Einstieg bieten. Wer sich mit der Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts beschäftigen will, muss nicht Sigmund Freuds Essays lesen oder sich mit Musik von Gustav Mahler beschallen. Auch in Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-Geschichten lernt man einiges über die Ängste und gesellschaftlichen Herausforderungen der Menschen im sogenannten Fin de siècle. Wer es moderner mag, John le Carrés Geheimdienstromane wie »Der Spion, der aus der Kälte kam« oder »Dame, König, Ass, Spion« sind nicht nur extrem spannend, sondern ganz nebenbei auch eine Geschichtsstunde über den Kalten Krieg und den internationalen Waffenhandel. Und weil die Charaktere vieldimensional und widersprüchlich sind, ist die Lektüre gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf anspruchsvollere Romane. Lesen ist gar nicht deins. Selbst das ist kein Grund, literarische Bildung abzuschreiben. Es gibt eine Reihe ausgezeichneter Literaturverfilmungen, vor allem von englischen und amerikanischen Klassikern. Jane Austen ist vielleicht heute beliebter als jemals zuvor und avancierte dank ihrer filmischen Präsenz bei Netflix in den vergangenen Jahren zu einer der bekanntesten Autorinnen des 19. Jahrhunderts. Du hast Lust, deine Bildung zu erweitern, bist aber noch unentschlossen, wo du am besten beginnst? Dann starte einfach irgendwo. Am besten da, wo dich dein Interesse hinzieht. Dann folge den Anspielungen, die du findest. Viele Autoren beziehen sich in ihren Texten auf andere Autoren. In Filmen werden andere Filme zitiert. Diesen Hinweisen kannst du folgen wie bei einer Schnitzeljagd. Der Film Apocalypse Now basiert zum Beispiel auf der Erzählung Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Neben den persönlichen Vorlieben ist es auch eine gute Idee, sich Tipps von Freunden oder Autoritäten des eigenen Vertrauens geben zu lassen. Barack Obamas im Netz veröffentlichte jährliche Lektüreliste dient mittlerweile hunderttausenden Menschen weltweit als Inspiration für ihr eigenes Bücherregal. Und am Ende erinnere dich daran, dass es ohnehin keinen objektiven Bildungskatalog abzuarbeiten gilt. Wir alle erschaffen uns unsere eigene Bildungsgeschichte. Das waren die Blinks zu Bildung von Jan Ross. Bildung gibt uns Zugang zum Wissen großer Denker. Auch solcher, die längst gestorben sind. Die Beschäftigung mit Philosophie, Wissenschaft, Musik und Kunst bietet Inspiration, stärkt die Seele und hilft, aktuelle Probleme zu lösen. Dabei muss Bildung nicht anstrengend sein. Es gibt in jedem Genre eine Reihe von Einstiegsliteratur und auch Buchverfilmungen eignen sich, um den eigenen Bildungsweg zu bereichern. Beschäftige dich mit dem, was dich anspricht. Ein objektiver Bildungskanon existiert nicht. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner eigenen Bildungsreise und freuen uns, wenn du auf dieser Reise mal wieder ein Buch im Blink von uns mitnimmst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.